Ungehorsam kommt vor dem Fall. Ich weiß, das Sprichwort geht eigentlich ein bisschen anders. Ihr kennt es, es kommt auch aus der Bibel. Ich habe das Sprichwort jetzt mal ein bisschen verändert. Ungehorsam kommt vor dem Fall. Das bedeutet, wenn jemand ungehorsam ist, dann wird es nicht lange dauern, bis er auf die Nase fällt. Ungehorsam ist nichts Gutes und deswegen führt er automatisch zum Fall. Und Ungehorsam ist vor allem dann schlimm, wenn der sich gegen Gott richtet. Also wenn es gegen die Eltern ist zum Beispiel, dann ist Ungehorsam auch nicht gut. Aber wenn Ungehorsam gegen Gott gerichtet ist, dann ist es doppelt schlimm, könnte man sagen. Und heute werden wir sehen, wie ein König, der von Gott eingesetzt worden ist, Gott ungehorsam ist und das automatisch zu seinem Fall führt. Heute geht es um die Sünde Sauls, um die Verwerfung von Saul. Und das Thema lautet, Ungehorsam kommt vor dem Fall und wir wollen heute gemeinsam 1. Samuel 13 betrachten. 1. Samuel 13, ihr könnt das schon mal aufschlagen. In der Zwischenzeit gucken wir aber einmal nochmal auf das gesamte Buch, um den Zusammenhang einfach besser verstehen zu können. Also, wie sind die Samuel-Bücher aufgebaut? Also, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben ja zwei Bücher Samuel in der Bibel, aber eigentlich ist es ein Buch. Es ist ein großes zusammenhängendes Buch und dieses Buch enthält 6 große Blöcke und die drehen sich alle um das Thema Monarchie, also um das Königreich, um das Königtum. Und wir schauen uns das einmal kurz an, wie das Buch aufgebaut ist. Und zwar, da gibt es den ersten großen Block, die Vorbereitung für die Monarchie. Samuel als Richter. Da ist Samuel Hauptperson. Samuel wird gezeugt, er kommt auf wundersame Weise zur Welt. Er wird als Prophet, als Richter von Gott berufen. Und die erste Wirkungszeit von Samuel wird dann beschrieben. Das ist der erste Teil. Dann gibt es im zweiten Block die Einführung der Monarchie, die Wirkungszeit Saul. Da befinden wir uns jetzt aktuell noch. Da ist eben das Königtum eingeführt worden. Saul wurde König als erster. Und da wird ein bisschen beschrieben, wie Sauls Anfangszeit gewesen ist. Der dritte Block ist dann die Übergangszeit in der Monarchie. Übergangszeit deswegen, ja, weil Saul verworfen ist und David schon gesalbt worden ist. Und man dann irgendwie merkt, ja, irgendwie haben wir schon 2 gesalbte Könige parallel. Obwohl David natürlich noch nicht im Amt ist, laufen sie irgendwie gleichzeitig. Saul verfolgt David und so weiter. Damit endet dann auch das Buch 1. Samuel. Der vierte große Block ist dann die Festigung der Monarchie, also in dem Fall dann von David. David ist König und baut sein Reich aus, er wird immer mächtiger und es wird beschrieben, welche militärischen und politischen Erfolge David gehabt hat. Damit startet 2. Samuel und da läuft alles tipptopp. Dann fünftens ist dann die Gefährdung der Monarchie. David ist leider nicht frei von Sünden. Er begeht einige Sünden und dann gibt es so Probleme in seiner Familie. Er muss fliehen vor seinem eigenen Sohn Absalom. Und so ist er wieder mal auf der Flucht. 1. Samuel am Ende war er auf der Flucht von Saul, jetzt von Absalom. Und dann endet das Buch mit dem 6. Block, Rückblick und Ausblick, Davids letzte Worte und Taten. Das ist nochmal so ein kurzer Epilog, die letzten 3 Kapitel. Das einmal, um das große Ganze vielleicht ein bisschen besser zu verstehen als Erinnerung. Und heute geht es ja um das Kapitel 13, also 1. Samuel 13. Und wie gesagt, befinden wir uns dann im zweiten großen Block, in der Einführung der Monarchie. Und da geht es um Saul. Und heute geht es auch die ganze Zeit um König Saul und auch um Samuel noch ein bisschen. Und innerhalb dieses zweiten Blockes sind die Kapitel 13 bis 15 so zusammengehörig, weil sie beschreiben, wie Saul verworfen wird. Wir haben gesehen in 8, 9, 10 und so weiter, Saul wird gesalbt und so weiter, er wird König. Und jetzt sehen wir Kapitel 13 bis 15, wie Saul es im Prinzip verbockt hat. Wie er dann seinen Fall selber verschuldet hat und wie Gott dann ihn richten muss, indem er ihm das Königtum wegnimmt. Also 13 bis 15, Verwerfung Sauls. Und jetzt ist der Auftakt, Kapitel 13, der erste Schritt in der Verwerfung von Saul. Und wenn wir uns diesen zweiten Block einmal genauer anschauen, oder gucken, was wir eigentlich in den letzten Wochen schon studiert haben zusammen, dann sehen wir, einmal weiter, genau, also dieser zweite große Block, also die Einführung der Monarchie, da ging es im Kapitel 8 darum, dass das Volk erstmal einen König will und sagt, Gott, wir wollen einen König haben, die anderen Völker haben auch einen, wir wollen auch so sein wie die anderen. Und Gott sagt, Leute, ihr habt nicht Samuel verworfen, der ja euer Richter war, sondern ihr habt mich damit verworfen. Und Gott rät ihn davon ab und sagt am Ende, gut, dann, wenn ihr wollt, dann kriegt ihr das Königtum, so wie ihr es dann haben wollt. Dann kommt die Salbung Sauls, die erfolgt dann in drei Schritten. Saul wird zum König gesalbt. Saul wird mit dem Geist Gottes erfüllt und Saul wird zum König gewählt. Also das ist so ein längeres Prozedere und Saul kommt dann irgendwann tatsächlich an die Macht. Das sind dann die Kapitel 9 und 10. Und dann Kapitel 11 ist dann Sauls erster großer militärischer Sieg, den er einfahren kann. Und dann kommt so ein kleiner Einschub, Kapitel 12, das war das Thema, also von vor zwei Wochen müsste das gewesen sein. Da ist dann Samuels letzte Rede verzeichnet, wo Samuel das Volk nochmal zusammenruft und so eine flammende Neuausrichtung dem Volk vorlegt. Und dann kommt also dann unser heutiges Kapitel, Sauls voreiliges Opfer, also seine Verwerfung, Kapitel 13. Nächstes Mal sehen wir dann, wie Jonathan eine große Heldentat vollbringt und dann beinahe umkommt. Und im Kapitel 15 dann, wo Saul Gottes Gebot missachtet mit dem Opfern und deswegen dann komplett verworfen wird. Also ihr seht, Kapitel 13 bis 15 zeigen an, wie Saul als König verworfen wird. Heute geht es also um den Anfang vom Ende, könnte man sagen. Und wir sehen heute, Ungehorsam kommt vor dem Fall. Und der erste Gedanke, der erste Abschnitt, den habe ich überschrieben mit der Versuch einer Revolution. Das sind die Verse 1 bis 7 aus 1. Samuel 13. So, jetzt hattet ihr ganz viel Zeit zum Aufschlagen. Jetzt müsste es jeder gefunden haben. Wir lesen gemeinsam aus 1. Samuel 13, die ersten 7 Verse. Saul war, Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 2 Jahre über Israel. Und Saul erwählte sich aus Israel 3000 Mann. 2000 waren bei Saul zu Michmas und auf dem Gebirge von Bethel. Und 1000 waren bei Jonathan in Gibea in Benjamin. Den Rest des Volkes aber entließ er einen jeden in sein Zelt. Und Jonathan schlug den Wachtposten der Philister, der in Gibea war, und die Philister hörten es. Und Saul ließ im ganzen Land ins Horn stoßen und sprach, die Hebräer sollen es hören. Und ganz Israel hörte es und... Moment. Und ganz Israel hörte es und sagte, Saul hat den Wachtposten der Philister geschlagen und auch Israel hat sich bei den Philistern stinkend gemacht. Da wurde das Volk hinter Saul her nach Gilgal zusammengerufen. Auch die Philister sammelten sich zum Kampf mit Israel. 30.000 Wagen und 6.000 Gespanne und Fußvolk so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. Die zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet-Avin. Als aber die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, weil das Kriegsvolk bedrängt wurde, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dornsträuchern, in Felsen, in Gewölben und in Zisternen. Auch gingen Hebräer über den Jordan ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und das ganze Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Unser Text beginnt mit Altersangaben zu Saul. Die erste Zahl bezieht sich auf Sauls Lebensalter. Leider ist da irgendwie die Zahl ausgefallen. Also ich habe es ja auch vorgelesen, Saul ist Jahre alt. Im Hebräischen steht tatsächlich keine Zahl. Manche Manuskripte haben dann die Zahl 30 eingefügt. Also vielleicht steht bei euch in der Bibel die Zahl 30. Aber das ist nur eine Vermutung, die die Abschreiber der Handschriften der Bibel damals eben hatten. Die meisten Ausleger sind sich eigentlich einig, dass 30 viel zu jung ist, weil Jonathan da in der Zeit schon eine militärische Funktion, eine Führungsrolle im Militär hatte. Also man glaubt, Saul muss mindestens schon 40 gewesen sein. Aber es ist auch nicht sonderlich relevant. Die zweite Zahl bezieht sich auf Sauls Regierungszeit. Wir wissen aus der Apostelgeschichte 13, Vers 21, dass Saul 40 Jahre regiert hat, so wie David, nachher Salomo auch. Also dreimal 40 Jahre haben alle jeweils regiert. Und hier steht jetzt 2 Jahre. Das meint, nachdem er 2 Jahre an der Macht war, 2 Jahre regiert hatte, dann passierte das, was jetzt kommt, also die folgenden Ereignisse. Genau, Vers 2 sehen wir dann die Aufteilung der Armee. Also nach 2 Jahren im Amt sortiert Saul so seine Armee, er gibt der Armee eine neue Struktur. Er organisiert sich 3000 trainierte Soldaten, bildet sie gut aus, er sucht die besten Krieger, er erwählte sie sich, heißt es, und er erteilt dann seine Armee auf. 2000 Soldaten, also Supersoldaten, kommen dann zu Saul, die sind dann bei ihm in Michmas, und 1000 zu seinem Sohn Jonathan in Gibea. Vermutlich teilt er es deswegen auf, um besser auf Angriffe reagieren zu können, dass man da schnell reagieren kann, da ein bisschen Soldaten hat und da auch und ein bisschen flexibler ist. Der Rest des Volkes konnte nach Hause gehen. Also die hatten ja weitaus mehr Männer und Soldaten eigentlich, aber Saul wollte hier in dem Fall nur diese 3000 Soldaten haben. In Versen 3 und 4 sehen wir dann, dass der Sohn von Saul, nämlich Jonathan, der uns nachher noch einige Male auch begegnen wird, das war ein sehr mutiger Krieger. Das sehen wir nachher auch beim nächsten Mal in Kapitel 14. Und er startet hier eine kleine Revolution, denn die Philister hatten überall im Land so Wachtposten aufgestellt, um das Land zu kontrollieren. Und Jonathan bringt einen dieser Wachtposten um. Und diese Ermordung spricht sich natürlich schnell rum auf beiden Seiten. Auch die Philister hören es, kriegen es mit. Und Saul posaunt es dann ins ganze Land hinaus. Und er will das ganze Volk mobilisieren und zusammenrufen, informieren und sagen, Leute, Revolution hat begonnen, wir holen uns das Land zurück und wir kämpfen jetzt gegen die Philister. Er lässt das Horn blasen, das Zeichen für den Krieg, und das Volk hört natürlich dann davon und versteht auch diese Ermordung von diesen Wachposten als starken Angriff auf die Philister. Sie sagen, Saul hat sich stinkend gemacht, also er hat sich keinen besonders guten Ruf bei den Philistern erworben, könnte man sagen. Er hat sich in Verruf gebracht. Und sie beschreiben hier Saul als Täter, also Saul hat sich stinkend gemacht, ja, hat ja eigentlich Jonathan gemacht, aber Saul war eben der Oberbefehlshaber und deswegen geht das auch letzten Endes auf sein Konto. Und das Volk wird dann nach Gilgal gerufen und sie sollen kämpfen. Vers 5 sehen wir dann die Aufstellung der Philister. Die Philister kriegen es natürlich auch mit, auch sie mobilisieren ihre Armee, trommeln alles zusammen, was Rang und Namen hat und sind natürlich bereit für den Kampf. Und die Armee, und das ist das Problem, ist viel größer als von Israel. Wir lesen hier von 30.000 Wagen. Ja, die griechische Übersetzung, die Septuaginta, die schreibt 3.000 Wagen, weil 3.000 und 30.000 auch im Hebräischen sehr, sehr ähnlich aussehen. Kann es auch ein Abschreibfehler sein, vor allem dann wegen der 6.000 Gespanne, würde 3.000 auch irgendwie mehr Sinn machen. Wie dem auch sei, es waren auf jeden Fall ziemlich viele und weiter heißt es nämlich, und Soldaten wie Sand am Meer. Also die konnte man gar nicht mehr zählen. Es war ein fürchterlich großes Volk, ein Kriegsvolk und die Philister lagern sich dann bei Michmas, also die Schlacht steht kurz bevor. Stellt euch vor, beide Truppen mobilisieren sich, stellen ihre besten Leute dann quasi gegenüber und dann stehen sie nun da und es sieht nicht besonders gut aus für Israel. Als sie sich dann so mal kurz das alles angeschaut haben und verglichen haben, ist ihnen schnell aufgefallen, das sieht irgendwie nicht besonders gut aus. Gut, das ist eigentlich nicht das große Problem, wenn wir an Gideon denken, der mit 300 Mann eine Riesenherde besiegt hat oder auch an anderen Stellen bei Hiskia und so, da war die Zahl überhaupt gar kein Problem. Also für Gott ist die Zahl ja nicht relevant. Aber erstmal rein menschlich sieht es sehr, sehr schlecht aus. Und es sieht nicht gut aus für Israel, so reagieren sie dann auch, Verse 6 bis 7. Sie kamen ja eigentlich zusammen, um zu kämpfen, aber jetzt sehen sie das riesige Heer der Philister und was passiert? Panik bricht aus. Verständlich, sie sind vollkommen in der Unterzahl, sie realisieren, die Chancen stehen mega schlecht, sie werden verlieren und das Volk versteckt sich. Sie laufen weg, sie verstecken sich in Höhlen, hinter Sträuchern, hinter Felsen, in Gewölben, in Zisternen, also in solchen Sammelbecken für Wasser, egal wo, Hauptsache verstecken, alle sind sofort weg. Also es steht eine riesige Angst vor dem Feind. Eine Massenpanik entsteht, könnte man sagen. Und einige fliehen noch über den Jordan in fremdes Gebiet nach Gad und Gilead und die Armee löst sich auf. Also eigentlich wollten sie kämpfen und dann merken sie, nee Leute, wir suchen lieber das Weite und Sauls Armee ist irgendwie davongelaufen. Der Grund, sie hatten eine riesige Angst. Man könnte auch übersetzen, sie zitterten vor den Feinden. Ja, was ist das Fazit von unserem ersten Abschnitt? Jonathan und Saul wollen eine Revolution starten. Es bleibt aber beim Versuch. Also die Revolution ist relativ schnell wieder vorbei. Jonathan erschlägt zwar diesen Wachtposten, alle beide Armeen mobilisieren, sammeln sich, stellen sich gegenüber. Dann merken sie aber, die Philister sind in der Überzahl, das Volk bekommt Panik, versteckt sich, flieht, haut ab, zittert vor dem Feind und die Revolution ist auch schnell wieder vorbei. Sie ist gescheitert. Warum ist dieser Abschnitt wichtig? Er zeigt uns oder er bereitet uns auf das vor, was jetzt kommen sollte, auf den Hauptabschnitt aus Kapitel 13. Das sind nämlich die Verse 8 bis 15. Ohne diese Vorbereitung, diese ersten 7 Verse, diese schlechte Situation im Kampf, verstehen wir die Verse 8 bis 15 nicht. Und der Autor will uns zeigen, warum jetzt Saul dementsprechend handelt, wie er es gleich tun wird. Und man könnte sagen, in diesen ersten 7 Versen liegt der letzte Auslöser für Sauls Ungehorsam, der jetzt kommen wird. Also das ist natürlich nicht der Grund, sondern einfach nur der letzte Stein, der das Ganze dann ins Rollen gebracht hat bei Saul. Der zweite Abschnitt, der beinhaltet die Verse 8 bis 15 und lautet Sauls voreiliges Opfer. Da heißt es, und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk fing an, von ihm auseinanderzulaufen. Da sagte Saul, bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, siehe, da kam Samuel. Und Saul ging hinaus ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Und Samuel sprach, was hast du getan? Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea in Benjamin. Und Saul musterte das Volk, das sich bei ihm befand, etwa 600 Mann. Also der zweite Abschnitt lautet Sauls voreiliges Opfer. Und in den Versen 8 bis 9 sehen wir Sauls Opfer. Also nochmal die Ausgangslage. Die Situation ist extrem angespannt. Ne? Die Philister, wahnsinnige Übermacht. Der Untergang droht und jetzt in diesem Stress, in dieser akuten Stresssituation, trifft Saul eine falsche Entscheidung. Man sagt ja, in Stresssituationen reagiert man immer so, wie man es quasi tief drinnen verstanden hat oder wie meine Ansicht ist. Also wenn ich ganz akut irgendwo in Stress bin oder in einer Ausnahmesituation, dann greife ich immer auf das zurück, was ich irgendwann mal gelernt habe und was tief in mir drin steckt. Und das zeigt letzten Endes auch nur meine wirkliche Haltung. Und hier wird es bei Saul ganz deutlich, welche Haltung er hat gegenüber Gott, weil es jetzt hart auf hart kommt. Was passiert jetzt? Also er ist in Gilgal und er hatte 2 Jahre vorher einen Auftrag von Gott bekommen durch Samuel. Und er sagte ihm damals, wenn du in Gilgal irgendwann mal sein solltest, also wenn der Fall eintrifft, dass du in Gilgal bist, dann sollst du 7 Tage auf mich warten, sagt Samuel, und dann werde ich kommen und opfern und wir werden den Herrn befragen. Das steht in 1. Samuel 10, Vers 8. Also ein paar Kapitel vorher können wir das lesen, wie der Auftrag war. Also der Auftrag war glasklar, kommst du nach Gilgal, musst du 7 Tage warten, dann kommt Samuel und er wird opfern. Er war dafür verantwortlich, er war Priester, er konnte dieses Opfer oder er musste dieses Opfer vollbringen, weil das seine von Gott zugewiesene Rolle war. Was kommt jetzt? Saul ist in Gilgal und Saul wartet tatsächlich. Er hält sich an Gottes Auftrag. Er macht erstmal nichts, er wartet auf Samuel. Aber dann vergeht der erste Tag und es ist immer noch kein Samuel da. Gut, Saul ist ein bisschen nervös, er will opfern, will Gott um Rat fragen, die Armee läuft so langsam aber sicher davon. Nein, wir warten. Samuel hat mir gesagt, Gott hat das so beschlossen, 7 Tage sollst du warten, okay, wir warten. Der zweite Tag vergeht, der dritte Tag vergeht, Der vierte Tag vergeht, immer noch kein Samuel da. Saul wird noch nervöser. Er fragt seine Ratgeber, was soll er machen? Auch die haben keinen Plan. Der Untergang droht, egal. Weiter warten, 7 Tage. Der 5. Tag vergeht, wie auch immer, ob der schon vergangen war gerade, weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, der 6. Tag vergeht auch und immer noch kein Samuel da. Dann vergeht der 7. Tag und Samuel ist immer noch nicht da. Er wollte doch kommen, so war doch der Auftrag. Und Saul denkt sich, ja wahrscheinlich hat sich der gute Mann verspätet. Ist auch nicht mehr der Jüngste, vielleicht hat er es vergessen. Er kommt wohl nicht mehr. Wir haben jetzt keine Zeit mehr zum Warten. Es ist jetzt Tag 7, ich habe 7 Tage gewartet. Jetzt oder nie, der Sieg ist doch jetzt viel wichtiger als Gehorsam Gott gegenüber. Dann machen wir es halt jetzt selber. Also wenn wir jetzt nicht opfern, wenn wir jetzt noch einen Tag warten oder eine Minute nur warten, dann ist es zu spät. Wir müssen jetzt handeln. Saul wartet tatsächlich 7 Tage, aber er wartet nicht 7 Tage bis zum Ende. Und der Auftrag war 7 ganze Tage und nicht 7 halbe oder 3/4 oder so. Also Saul wird ungeduldig und er opfert dann tatsächlich ohne Samuel. Und das war ein klarer Verstoß gegen ein unmissverständlich geäußertes Gebot von Gott. Es war nicht irgendwie undefiniert, wo man überlegen hätte können, ja, wie hat er das gemeint? Nein, der Auftrag war klar. Auch sehen wir, dass Saul ihn genau verstanden hat. Also das war nicht das Problem, dass es da irgendwelche Verständnisprobleme gab oder so. Saul wusste, was zu tun war, aber er wollte es nicht. Er wurde ungeduldig und er hat nicht geglaubt, dass Gott es wirklich ja, richtig noch machen kann zu dem Zeitpunkt. Also Saul versündigt sich durch Ungeduld und durch Ungehorsam. Wir sehen dann weiter in Versen 10 bis 12 Sauls Ausreden, dann direkt nachdem er fertig ist mit dem Opfern, kommt Samuel. Samuel hatte gesagt, ich komme am 7. Tag und er kam am 7. Tag. Er kommt also nicht zu spät, er kommt genau rechtzeitig. Saul geht dann zu Samuel, will ihn herzlich begrüßen, so als ob er ja, das Ganze vertuschen wollte. Tut so, als sei gar nichts gewesen. Hallo Samuel, schön, dass du da bist und so weiter. Und er bringt ihm den damaligen üblichen Gruß. Aber Samuel ist ja nicht blöd. Er lässt sich da nicht veräppeln von Saul. Er weiß genau, was passiert ist und er lässt sich nicht blenden. Er fragt direkt, was hast du getan? Und Saul weiß sofort, welche Stunde geschlagen hat. Also Samuel gibt Saul die Chance, sich noch zu äußern. Also was hast du getan? Er kann jetzt reagieren und Saul nutzt die Chance. Und er findet einige Ausreden. Er hat hier gesündigt, das war ihm natürlich klar. Und jetzt will er sich rechtfertigen. Er muss da irgendwie aus der Nummer rauskommen. Und das hat mich auch an Adam und Eva erinnert. Ne? Gott stellt sie zur Rede, zieht sie zur Rechenschaft nach dem Sündenfall, 1. Mose 3. Und Adam findet gleich einige Ausreden, Eva auch. Also es waren immer die anderen, natürlich. Alle sind schuld, nur ich bin's nicht. Und genauso ist es bei Saul auch. Ja, nein. Das war doch keine Sünde. Ich kann alles erklären. Und ich glaube, das ist typisch menschlich, was wir bei Adam sehen, was wir bei Saul sehen und auch bei uns immer wieder sehen. Saul nennt hier mehrere Gründe, warum er eben so handeln musste, offensichtlich. Er sagt als erstes, ja, das Volk läuft davon. Ja, stimmt ja auch. Die Soldaten laufen gefühlt alle davon. Er will kämpfen und hat keine Armee mehr. Dann Samuel kommt zu spät, sagt er, also er wirft Samuel vor, hey, du hast doch gesagt und du bist nicht gekommen. Dabei war Samuel pünktlich. Und dann drittens sagt er, ja, die Philister greifen bald an. Ja, und auch das stimmt, die stehen ja vor der Tür und sind in großer Überzahl. Und für Saul ist die Sache klar, wenn man sich dieses Ganze hier anschaut. Und er sagt sich, die Umstände, die erfordern jetzt Ungehorsam gegenüber Gott. Die Zeiten sind sowas von hart, jetzt müssen wir ungehorsam sein gegenüber Gott. Ich weiß es besser als Gott. In normalen Zeiten, okay, da könnte man sich an Gottes Geboten halten. Dann macht das ja auch Sinn, dann halten wir uns daran und alles ist gut. Aber in Krisenzeiten, kann man sich in Krisenzeiten auch noch an Gottes Gebote halten? Oder muss man sich dann nicht seinen eigenen Verstand einschalten, seine eigenen Gedanken zum Thema machen? Und Saul denkt sich, nee, da helfe ich mir sie lieber selber. Ich habe da eine bessere Idee. Und ob ich jetzt Gott ungehorsam bin oder nicht, ist mir jetzt auch egal. Ich muss jetzt handeln. Jetzt ist es wichtig, aktiv zu werden. Saul hat also Angst, dass die Philister angreifen und er Gott noch nicht befragt hat. Vielleicht klingt hier auch wieder so ein bisschen Aberglaube durch, wie wir es vorher schon mal in Kapitel 4 gesehen haben. So, Hauptsache die Bundeslade ist da und dann gewinnen wir das Ganze schon. Vielleicht denkt er sich einfach, ja, Hauptsache opfern und dann haben wir den Kampf schon gewonnen. So, als ob Gott ihm antworten würde, wenn er im Ungehorsam Gott opfert, obwohl Gott sagt, warte 7 Tage und dann opfert Samuel und er sagt, nee, das ist mir jetzt, dauert mir zu lange, ich mache das selber vor der Zeit. So, als ob Gott auf so ein Opfer antworten würde und sagen würde, ah, okay, Saul, du hast zwar nicht auf mich gehört, du warst ungehorsam, aber ich gebe dir jetzt trotzdem meinen Rat für den Kampf. So einen Gedanken hatte Saul, dass Gott ihm jetzt da noch den Kriegsrat weitergeben würde, als ob Gott diesen Ungehorsam auch noch irgendwie belohnen würde. Und Saul nimmt dann allen Mut zusammen, wie er sagt, ich wagte es und er opfert selbst. Die Verse 13 bis 14 zeigen dann Samuels Kritik. Sein Urteil ist direkt und vernichtend. Er sagt, du hast töricht gehandelt. In anderen Worten, das war sehr dumm von dir. Samuel nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Denn das Problem ist, hier wurde ein Gebot Gottes gebrochen. Es ist nicht irgendwie einfach eine falsche Entscheidung, keine Ahnung, sondern es wurde ein ganz bestimmtes, konkretes Gebot von Gott gebrochen. Der Auftrag war ja, warten und Samuel opfert und nicht warten und Saul opfert. Das ist aber das, was Saul dann getan hat. Da bringt es auch nichts, dass Saul fast 7 ganze Tage gewartet hat. Vielleicht könnte man jetzt denken, vielleicht denkst du das auch so, Mann, wie kleinlich Gott doch ist. Da hat er doch 7 Tage gewartet. Gut, nicht ganz bis zum Schluss, aber immerhin. Also das ist auch eine Leistung. Er war doch immerhin fast bis zum Schluss gehorsam. Also wo ist denn das Problem? Ja, das Problem ist eben, dass der Gehorsam nicht bis zum Schluss da ist. Stell dir mal vor, dein Chef gibt dir auf der Arbeit den Auftrag, am Montag, du musst die Halle sauber halten, weil am Freitag hoher Besuch kommt. Also picobello, Freitag muss die Halle sauber sein. Da kommt ja ein Rundgang von ganz hohen Tieren und das muss alles perfekt sauber sein. Und du bist gehorsam, jeden Tag putzt du die Halle, schrubbst sie, jedes Werkzeug, alles liegt perfekt, alles ist sauber. Doch kurz vor Freitagnachmittag schaltet irgendwie dein Verstand aus. Du rastest vollkommen aus, warum auch immer, hast keinen Bock mehr. Schmeißt alles um dich und verwüstest die Halle, ein riesiges Chaos entsteht, alles ist drunter und drüber, Tohu Wabohu. Und dann kommt der oberste Firmenchef, Freitagnachmittag. Ja, dann kannst du ja auch nicht sagen, Leute, ich habe doch 4 Tage von Montag bis Freitagmittag die Halle dermaßen sauber gehalten. Ich habe gefegt, geputzt, gewaschen, alles sortiert, alles war ordentlich. Das wird keinen mehr interessieren, dass du die 4 Tage vorher gehorsam warst. Du musst schon den Auftrag ausführen und bis Freitagnachmittag, bis zur vereinbarten Zeit, gehorsam sein und die Halle sauber halten. Also bis der Firmenchef da ist. Und dann kannst du die Halle meinetwegen verwüsten. Aber Gehorsam ist eben nötig bis zum Schluss. Sonst ist es ja kein Gehorsam mehr. Also 99% Gehorsam sind eben letzten Endes kein Gehorsam. Und Saul begeht eben genau diesen Fehler und verwüstet die Halle sozusagen. Saul sündigt und Sünde hat immer Konsequenzen. Samuel kündigt ihm, also dem König Saul, das Ende seiner Dynastie an. Also normalerweise kommt ein König an die Macht und dann kommt sein Sohn an die Macht und dessen Sohn und so weiter. Und man nennt das dann eine Dynastie. Also das ist dann die Saul-Dynastie zum Beispiel. Und das wird also immer vererbt, immer weitergegeben. Und Samuel kündigt dann hier Saul an, das wird es bei dir nicht geben. Deine Dynastie wird mit dir enden. Du bist der Erste und der Letzte aus deiner Familie, der König sein wird. Aber du, Saul, du darfst weiter herrschen. Aber das ist noch nicht seine komplette Verwerfung. Nur seine Söhne werden nicht König werden. Seine persönliche Verwerfung finden wir dann in Kapitel 15 von Saul, wo er dann, ja, wo auch ihm persönlich dann das Königtum genommen wird. Gott sagt, ich will einen anderen König. Ich will einen Mann nach meinem Herzen. Da läuten wahrscheinlich bei den meisten die Alarmglocken, nicht die Alarmglocken, aber die Glocken zumindest. Und ihr vermutet schon, wer das sein kann, der Mann nach dem Herzen Gottes. wird hier natürlich noch nicht genannt, aber wir wissen, das ist der König David, der nachher kommen wird, der eben ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und Saul war es offensichtlich nicht, sein Herz war nicht am richtigen Fleck. Saul war zwar angesehen, Saul war zwar schön, Saul war zwar groß, aber er war Gott nicht gehorsam. Und so ein Mann kann Gott nicht gebrauchen. Ja, also der Grund für die Ablösung ist hier ungehorsam. In Vers 13 heißt es, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. So fängt Samuel die Kritik an. Und er endet in Vers 14, du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hat. Also diese Kritikrede von Samuel ist eingerahmt zwischen diesen beiden Sätzen, die den Ungehorsam von Saul thematisieren und kritisieren. Also wir sehen ganz klar, der Ungehorsam von Saul war das Problem und führte dann zu seiner Verwerfung. Gott hat eine Prüfung gehabt für Saul. Diese 7 Tage Wartezeit und anschließendes Opfer war ein Test und Saul ist gnadenlos durchgefallen. Gott wollte gucken, was bist du für ein König, wie steht es mit deinem Herzen, wie steht es mit deinem Gehorsam, und wollte ihn testen und Saul ist durchgefallen. Denn seine Ungeduld, dieses ich kann nicht mehr warten, ich muss jetzt handeln, zeigt, ich kann auch ohne Gott die Philister besiegen. Also Gott brauche ich dafür nicht. Ich weiß es besser und das ist letzten Endes Auflehnung gegen Gott. Und deswegen kommt auch die harte Strafe. Wie ist das bei uns? Gibt es bei uns im Leben auch Situationen, in denen wir Gott willentlich, also ganz bewusst, wider besseren Wissens, ungehorsam sind, weil wir denken, dass wir es besser wissen? Kommt das auch mal in unserem Leben vor? Ich denke da an einen Single, der unbedingt heiraten will. Und keinen Partner findet. Dann macht man sich mit 30, mit 35 Jahren so seine Gedanken, keine Ahnung, und fragt sich, ist es vielleicht irgendwann zu spät? Und dann kommt man ins Grübeln. Dann liebäugelt man vielleicht mit einem ungläubigen Partner und sagt sich, besser den als gar keinen, oder? Und dann heiratet man einen Ungläubigen, obwohl das niemals dem Willen Gottes entspricht. Man sagt, ich weiß es besser als Gott, ich will das jetzt. Ich weiß, das ist falsch, das ist Sünde, aber ich will das jetzt. Das ist Ungehorsam. Und Ungehorsam kommt vor dem Fall. Ich denke da an einen Familienvater, der seine Familie gut versorgen will, aber es irgendwie nicht hinkriegt. Also es ist finanziell wahnsinnig knapp. Man fragt sich, was nun? Wie kann man jetzt gut über die Runden kommen? Ja gut, Schwarzarbeit, Betrug, was auch immer, sind ja sowohl vom Staat als auch von Gott verboten. Aber was soll's? In Krisenzeiten, da muss man halt dafür sorgen, dass die Familie überlebt, oder? Und dann ist doch jedes Mittel recht. Ich glaube nicht, dass Gott mich versorgt. Deswegen betrüge ich halt. Was soll ich jetzt machen? Es geht doch hier um unser Leben. Das ist Ungehorsam. Und Ungehorsam kommt vor dem Fall. Ich denke, diese Beispiele könnte man noch weiterführen. Und es kommt oft vor in unserem Leben. Wir kennen Gottes Gebote genau. Also ich glaube, meistens scheitern wir nicht daran, dass wir nicht wüssten, was richtig ist. Ne? Also durch die ganze christliche Sozialisation, durch die regelmäßige Bibellese, durch die Veranstaltungen, Bibelstunde, Gottesdienst und was weiß ich, durch die ganze theologische Literatur, die man hat, wissen wir eigentlich ziemlich viel, kann man sagen. Nur das Problem ist nicht das Wissen, sondern die Umsetzung. Meistens scheitert es daran, dass wir es nicht mehr umsetzen und nicht, dass wir es nicht wissen, was zu tun ist. Ja, wir halten uns auch meistens an die Gebote Gottes, aber dann kommt eben diese Krise. Zum Beispiel die Philister kommen und die Soldaten laufen weg. Ja, das ist wahrscheinlich bei euch noch nicht so passiert, aber ähnliche Dinge werdet ihr erlebt haben. Was dann? Wenn Krankheit, wenn Tod, wenn finanzielle Engpässe, wenn Einsamkeit da ist, was auch immer. Wenn diese Dinge kommen, was dann? Wie reagieren wir dann? Dann halten wir uns manchmal nicht an Gottes Gebote, denn dann denken wir manchmal, wir wissen jetzt selber, was zu tun ist. Und dann denken wir, ach, dann können wir eben ungehorsam sein, so wie Saul. Und das ist immer der falsche Weg, weil Ungehorsam immer in die Irre führt. Also wir glauben auch manchmal, dass Gott es grundsätzlich vielleicht weiß, was gut ist für mich, aber jetzt in diesem Fall ganz bestimmt nicht. Mein Fall ist so kompliziert und meine Situation ist so verzwickt, jetzt muss ich selbst entscheiden. Jetzt bin ich mein eigener Herr und vielleicht hat Gott die Kontrolle verloren. Vielleicht interessiert er sich nicht für mich, vielleicht hat er mich vergessen, was auch immer. Aber das ist ein falscher Gedanke. Denn Gott kommt spätestens rechtzeitig. Das ist ein wichtiger Satz, den wir uns, glaube ich, merken können. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Das war bei Samuel auch so. Er hat gesagt, 7 Tage, dann komme ich. Und er kommt. Ganz am Ende, aber er kommt rechtzeitig. Und genauso ist es auch bei Gott. Gott kommt, wenn er es versprochen hat. Und Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und er weiß doch, was gut für dich ist, was gut für mich ist. Und deswegen lohnt es sich auch, Gott zu gehorchen. Viele von euch kennen bestimmt das Buch Die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman. In dem Buch geht es darum, dass Chapman aufzeigt, dass Menschen auf unterschiedliche Art und Weise, auf unterschiedlichen Wegen Liebe verstehen können. Also die einen brauchen Lob und Anerkennung, die anderen Zärtlichkeit, die anderen Geschenke, die anderen Hilfsbereitschaft und die anderen Zweisamkeit. Das sind die 5 Sprachen der Liebe. Und er sagt, jeder Mensch spricht 1 oder 2 Sprachen und wenn er das bekommt, meinetwegen Lob und Anerkennung oder Zweisamkeit, wenn er das bekommt von seinem Partner, dann fühlt er sich geliebt. Und jetzt ist die Frage, wann erkennt Gott, dass ihn jemand liebt? Was ist Gottes Sprache der Liebe? Es ist der Gehorsam. Jesus selbst sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, in welchem Fall, wann, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also ein Freund Gottes ist nicht ein Fan von Jesus, so einer, der einfach nur begeistert ist von Jesus, sagt, hey, cool, Jesus und so, sondern ein Freund von Gott ist ein gehorsames Kind, jemand, der das tut, was Jesus sagt. Wer sich an Gottes Gebote hält, der ist ein Freund Gottes. Ja, wie soll man Gott seine Liebe zeigen? Wir wissen, Gott ist Geist, also keine Person aus Fleisch und Blut. Wie soll ich jetzt Gott meine Liebe zeigen, wenn er doch Geist ist? Und das funktioniert eben, indem man das tut, was er möchte. Durch den Gehorsam zeige ich Gott, dass ich ihn liebe. Und meine Frage lautet an dich, an mich, wie gehorsam bist du Gott? Wie gehorsam sind wir Gott eigentlich? Denn daran kannst du sehen, wie sehr du Jesus liebst. Ist eigentlich ein ziemlich treffender Indikator. Denn Gehorsam Jesus gegenüber zeigt, wie sehr du Jesus liebst, wie sehr du ihn wirklich von Herzen liebst. Das hat man bei Saul gesehen. Er hatte vielleicht irgendwelche religiösen Erfahrungen und wollte mit Gott leben, wie auch immer. Aber als es hart auf hart kam, war Saul sofort sein eigener Herr und hat Gott verworfen, deswegen hat Jesus ihn dann auch verworfen. Also, wie steht es mit deinem, mit meinem, mit unserem Gehorsam Gott gegenüber? Und vielleicht ist es Zeit, heute Abend einfach mal zu sagen, Gott, ich möchte dir wieder neu gehorsam sein und bitte hilf mir, gib mir die Kraft durch deinen Heiligen Geist, deine Gebote auch einzuhalten. Ich kenne sie in den meisten Fällen, verstehen wir, wie gesagt, was Gott will, aber gib mir bitte auch die Kraft, das einzuhalten. Vielleicht ist heute Abend einfach mal der Zeitpunkt gekommen, wo du dich wieder neu ausrichtest und Gott sagst, okay, ich möchte dir wieder ganz neu gehorsam sein. Wir lesen ja, das habe ich auch schon angekündigt, in Kapitel 15, dass Saul komplett verworfen wird. Und da sagt Samuel Folgendes zu ihm, weil Saul einfach so geopfert hat, ne? Wieder Opfern das Problem, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. 1. Samuel 15, 22 bis 23. Wir sehen hier, Gott hasst Ungehorsam. Er kann Ungehorsam nicht tolerieren. Und wer bewusst in Sünde lebt, wer weiß, was richtig und was falsch ist, aber das bewusst in seinem Leben toleriert, der zeigt damit, dass er Gott gar nicht kennt, dass er Gott nicht liebt und er provoziert Gottes Zorn. Der ist sein eigener Gott, der tut, was ihm gefällt. Samuel sagt, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Also Gehorsam ist das, worauf es Gott ankommt. Saul musste das auf die harte Tour lernen und auch wir müssen das lernen. Und ich denke, wenn man das richtige Gottesbild hat, dann fällt Gehorsam gar nicht schwer. Und das ist unter anderem auch einer der Gründe, warum wir uns in der Predigtreihe, die jetzt schon ein paar Wochen läuft, mit Gottes Wesen beschäftigen. Weil wenn wir Gottes Wesen erst einmal richtig verstanden haben, dann klären sich viele Dinge ganz praktisch in meinem Leben. Das ist nicht nur theologisches Wissen, oh Gott ist so, aha, wieder was gelernt und meine Gehirnzellen haben wieder was verstanden. Nein, das hat ganz konkrete Auswirkungen. Also vom Gottesbild her entscheidet sich das ganze praktische Leben. Mein ganzes Leben in der Heiligung steht und fällt mit meinem Gottesbild. Und wenn wir das richtige Gottesbild haben, natürlich werden wir Gott niemals komplett verstehen können, weil Gott transzendent ist, weil er über uns ist, weil er der ganz andere ist, ist alles vollkommen klar. Aber wenn wir ein ansatzweise richtiges Gottesbild haben, wie es Gott uns in der Schrift offenbart und nirgendwo anders, Gott hat dafür die Schrift gewählt, um sich zu offenbaren, dann fällt der Gehorsam gar nicht mehr so schwer. Was meine ich damit? Dann erkennen wir nämlich, dass Gott der Schöpfer ist. Das bedeutet, die Erde gehört Gott. Es sind seine Regeln, er darf bestimmen, was hier passiert. Dann erkennen wir, dass Gott uns liebt, dass Gott es gut mit uns meint und das Beste für uns will. Dann erkennen wir, dass Gott allmächtig ist, das heißt, er kann mir immer helfen. Er ist nicht der alte Opa, der keine Macht hat, der zwar helfen will, aber der es nicht kann, sondern wir merken dann, wenn wir die Schrift öffnen, Gott ist allmächtig und er kann mir das geben, was ich brauche. Er will es nicht nur, er kann es auch. Dann erkennen wir, dass Gott Richter ist und er wird mich eines Tages richten für das, was ich tue. Dann erkennen wir, dass Gott weise ist, das heißt, er kennt alle Details, er weiß, was das Beste ist für mich und was wirklich gut für mich ist. Und Saul hat das irgendwie nicht ganz verstanden, er hat Gott nicht geglaubt. Er hat Gott nicht vertraut, dass Gott es wirklich besser weiß, dass Gott auch die Macht hat einzugreifen, auch wenn schon 7 Tage rum sind und die Armee davonläuft und die Philister in Überzahl sind. All das hat Saul nicht geglaubt. Er hat an einen ganz, ganz kleinen Gott höchstens geglaubt. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Er hat Gott nicht vertraut. Und dieser Gehorsam Gott gegenüber, der gilt nicht nur den Gläubigen, sondern er gilt allen Menschen. Denn das ist ganz interessant, der Glaube an Gott wird in der Bibel auch als Gehorsam bezeichnet. Also Buße, also diese Umkehr, diese Reue, diese Hinkehr zu Gott, ist ja ein Befehl. Was sagt Jesus, was sagt Johannes der Täufer? Matthäus beschreibt es als Zusammenfassung der Botschaft am Anfang in Galiläa. Tut Buße, denn das Himmelreich ist herbeigekommen. Das war die Kernbotschaft. Tut Buße. Der Befehl Gottes ist, tut Buße. Und wer Buße tut, der ist ja gehorsam. Der beugt sich dem Befehl Gottes und tut eben Buße. Und das nennt man auch Glaubensgehorsam. Ich habe euch mal 3 Verse mitgebracht aus dem Neuen Testament, die das deutlich aufzeigen. In Apostelgeschichte 6 heißt es, das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. In Römer Kapitel 10 sagt Paulus, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und Paulus sagt im 2. Thessalonicher Brief, dabei übt er, also Gott, Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Also die Ungläubigen werden dazu aufgefordert, Gott zu gehorchen, indem sie an ihn glauben. Also Gott verlangt von allen Menschen Gehorsam, von den Ungläubigen erst einmal diesen Glaubensgehorsam. Also er verlangt von jedem Menschen, dass er ihn anbetet, dass er an ihn glaubt und ihm die Ehre bringt, die ihm gehört. Und dass er ihn als seinen Herrn akzeptiert. Gott will den Gehorsam von jedem Menschen. Aber dabei ist es wichtig, nicht der Gehorsam rettet ja den Menschen. Also nicht irgendwelche Taten, die dann getan werden, sondern der Glaube an Jesus. Auch wenn der Glaube, wie ich eben gezeigt habe, auch als Gehorsam bezeichnet werden kann, ist es natürlich klar, dass der Glaube rettet und selbst dieser Glaube wird sogar schon auch als Gehorsam bezeichnet. Und dann, nach der Bekehrung, folgt dann der eigentliche Gehorsam. Ein Kind Gottes gehorcht Gott und will seinem Willen entsprechend leben. Eigentlich ist es klar, wenn jemand von Jesus errettet wird, dann ist die logische Folge, dass er diesem Retter sein Leben gibt. Wenn Jesus sein Leben für mich gegeben hat, dann müsste es doch die logische Folge, so wie Paulus es auch immer wieder sagt, sein, dass ich Gott mein Leben gebe. Dass ich sage, okay, dann bin ich dir gehorsam, du bist mein Herr und mein Heiland. Ich möchte dir gehorsam sein, dir radikal nachfolgen. Also wir sehen, dass Gott den Gehorsam von allen Menschen möchte. Von den Ungläubigen möchte er, dass sie ihm gehorchen, indem sie an ihn glauben. Und von den Gläubigen möchte Gott, dass sie ihm gehorchen, indem sie seine Gebote halten. Also das tun, was er in seinem Wort offenbart. Leider hat Saul diesen Gehorsamstest vergeigt. Wir sehen das dann im nächsten Vers, Samuels Abschied. Nach dieser Begegnung geht Samuel dann von Gilgal nach Gibea. Saul sammelt seine Armee, die noch bei ihm war. Es waren auch circa 600 Mann. Und es wirkt hier fast so, als ob mit Samuel auch Gott von Saul sich verabschiedet hat. Es heißt, Samuel und Saul gehen getrennte Wege. Und es wirkt so, als sei Gott auch von Saul gegangen. Ja, was ist das Fazit dieses zweiten Abschnittes? Der dritte ist gleich ganz, ganz kurz. Saul kriegt Panik vor den Philistern. Einerseits verständlich. Er wird dann ungeduldig, weil Samuel nicht rechtzeitig kommt. Er hält sich bewusst nicht an Gottes Auftrag. Er wartet nicht auf Samuel. Er opfert selbst. Er hat die Geduldsprobe, den Glaubenstest nicht bestanden. Die Folge ist, Sauls Königsdynastie ist vorbei. Ein anderer Mann wird König werden. König David wird später eingesetzt werden. Das traurige Ende von Saul wird also hier, Kapitel 13, schon angekündigt. Und jetzt kommen wir zu dem letzten kurzen Abschnitt. Weitere Vorbereitung zum Kampf gegen die Philister, die Verse 16 bis 23. Die möchte ich uns auch einmal vorlesen. Und Saul und sein Sohn Jonathan, das Volk, das sich bei ihm befand, lagen bei Gibea in Benjamin. Die Philister aber hatten sich bei Michmas gelagert. Da zog der Vernichtungstrupp aus dem Lager der Philister in drei Abteilungen aus. Eine Abteilung wandte sich in Richtung auf Ophra, nach dem Land Schual hin, und eine Abteilung wandte sich in Richtung auf Beth Horon, und eine Abteilung wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das auf das Tal Zeboim nach der Wüste hin hinausschaut. Und es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister dachten, wir wollen nicht, dass die Hebräer sich Schwert oder Speer machen. Und ganz Israel musste zu den Philistern hinabziehen, jeder um seine Pflugschar oder seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen. Das Schärfen geschah für einen Zweidrittelschekel bei den Pflugscharen und bei den Spaten, bei der Gabel und bei den Beilen und um die Rinderstacheln gerade zu richten. Und es geschah am Tag des Kampfes, dass weder Schwert noch Speer in der Hand des ganzen Volkes gefunden wurde, das mit Saul und mit Jonathan war. Nur bei Saul und seinem Sohn Jonathan fanden sie sich vor. Und ein Posten der Philister zog aus auf den Pass von Michmas zu. Ja, das ist der dritte Abschnitt heute Abend von unserem Text. Beginnt erstmal mit dem Angriff der Philister, die Verse 16 bis 18. Also beide Seiten lagern sich zunächst wieder gegenüber und dann greifen die Philister an drei verschiedenen Stellen an. Das Ergebnis dieses Kampfes, das ist aber noch nicht so ein richtig großer Kampf, wird hier nicht überliefert. Und dann der letzte kleine Abschnitt, Unterabschnitt ist Waffenmangel in Israel, die Verse 19 bis 23. Da zeigt uns der Autor, dass die Israeliten eine sehr schlechte Ausgangssituation hatten bei diesem Kampf. Sie hatten nämlich keine guten Waffen. In Israel gab es keinen Schmied und wer keinen Schmied hat, der kann sich auch keine guten Waffen herstellen. Es lag nicht daran, dass sie keinen hatten, sondern die Philister haben es verboten. Sie verhinderten dadurch, dass die Juden sich Waffen machen konnten, wenn sie keinen Schmied hatten. Stattdessen mussten die Juden zu den Philistern kommen, wenn sie ihre Geräte zum Beispiel für die Landwirtschaft irgendwie schärfen lassen wollten. Und das war auch noch sehr, sehr teuer. Also das haben sie sich sehr gut bezahlen lassen. Cleverer Schachzug von den Philistern. Sie verhindern auf der einen Seite, dass sich die Juden Waffen machen können. Und auf der anderen Seite haben sie noch eine gute Einnahmequelle und kassieren mächtig ab. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen sozusagen. Ja, das führte dann dazu, dass die Juden keine guten Waffen hatten im Kampf, außer Saul und Jonathan, also die Heeresspitze. Und warum wird uns das hier beschrieben? Also man fragt sich so ein bisschen, okay, danke für die Info. Wofür brauchen wir die? Was kann man daraus lernen? Erstmal nicht so wahnsinnig viel, aber dieser Abschnitt bereitet im Prinzip Kapitel 14 vor, denn er zeigt, wie schlecht die Ausgangssituation war, nämlich keine guten Waffen, auch militärische Unterlegenheit in Form der Soldaten. Und trotzdem wird der Sieg errungen. Und Jonathan erklärt nachher auch den Grund in Kapitel 14. Er sagt, für Gott ist es kein Problem, durch wenig oder viel zu helfen. Also ob da jetzt 3 Soldaten sind oder 3.000 oder 5 Millionen, ist Gott doch egal. Der kann auch ohne Soldaten gewinnen. Also der macht einmal Peng und dann ist die Sache geritzt. Und deswegen sagt Jonathan, für Gott ist es egal, ob viel oder wenig. Und der Text will uns hier an dieser Stelle Ende von Kapitel 13 vorbereiten, was nachher in 14 Grandioses passiert, nämlich ein Sieg. Trotz dieser militärisch schlechten Ausgangssituation, weil eben Gott der König ist und alles zum Besten führen konnte. Ich möchte schließen mit einer Aufforderung von Jesus, die er an die Gemeinde in Smyrna gerichtet hat, aus einem der Sendschreiben aus der Offenbarung. Da sagt Jesus der Gemeinde in Smyrna, aber auch uns heute, sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Offenbarung 2, Vers 10. Also Jesus will von uns, dass wir bis zum Schluss treu sind, dass wir bis zum Schluss gehorsam sind und nicht 7 Tage fast bis zum Ende, sondern 7 Tage bis zum Ende. Er will nicht, dass wir nur am Anfang treu sind unseres Glaubenslebens und gehorsam sind, sondern auch am Ende. Und vor allem will Jesus, dass wir auch gerade in Krisenzeiten treu und gehorsam sind. Und wir alle wissen, wir befinden uns gerade in einer gewaltigen Krise seit 1,5 Jahren. Und genau gerade in diesen Zeiten gilt, Gott treu und gehorsam zu sein, auch wenn es schwerfällt. Und dann sagt Jesus, dann will ich euch dafür reich belohnen. Amen. An dieser Stelle möchte ich noch kurz Raum geben für Fragen. Vielleicht ist euch irgendetwas aufgefallen, was ihr nicht verstanden habt. Oder ihr habt eine Anmerkung, eine Ergänzung, eine Korrektur. Herzlich willkommen. Dürft ihr gerne einmal äußern. Okay, gut. Dann ziehen wir das nicht unnötig in die Länge. Ich verabschiede die Besucher, die Zuschauer aus dem Livestream. Schön, dass ihr dabei wart. Und wünsche euch noch einen schönen Abend und wir machen gleich mit dem Gebetsteil weiter. Schönen Abend euch, Gott mit euch.